Seid wieder willkommen zu unserer unterdessen 16. Episode der hörbaren Starthilfe von gründermv.de. Das Thema gründende Frauen haben wir bereits ein paar Mal aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Als die Wirtschaftsförderung der Stadt Neubrandenburg bei uns anklingelte, ob gründermv.de nicht etwas zum Digitaltag beisteuern wolle, schlug ich vor, die Themen Gründen, Frauen in der Wirtschaft und Digitalisierung in Beziehung zu setzen. Als Überschrift stand dann über unserem geplanten Live-Podcast Mitte Juni Frauen in digitalen Startups. Ehrlich gesagt, es ist gar nicht so einfach, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Frauen in digitalen Startups auszumachen. Das ganz große Motto des diesjährigen bundesweiten Digitaltags hieß: Lasst uns gemeinsam digitale Barrieren abbauen. Auch beim Gründen und in Startups bei Geldgebern oder Behörden stoßen gerade Frauen immer mal wieder auf Hindernisse, die vor Männern nicht auftauchen oder die das vorgeblich starke Geschlecht diplomatisch umgeht, kraftvoll überrennt, ignorant übersieht oder vielleicht entschlossen beiseite räumt. Aber wie gehen Frauen in der digitalen Welt mit virtuellen Fußangeln oder bürokratischen Papiertigern um, die sich nicht immer mit Hilfe digitaler Alltagswerkzeuge bändigen lassen? Und wie wird unser aller alltägliches Ringen mit der sich rasant entwickelnden digitalen Wirklichkeit in Amtsstuben und Parlamenten gespiegelt? Es ist ein weites Feld und dann sind auch noch die Menschen so verschieden, lässt schon der gute alte Fontane seinen Vater Briest sagen. Das Örtchen Sitow liegt am Westufer der Müritz und an der Bundesstraße 192, die macht da einen Knick. Weiter von hier geht es auf der Autobahn 19 gen Berlin oder Rostock. Fast könnte man das Dorf im flächengrößten Landkreis der Republik, im Städtedreieck Waren-Malchow-Röbel, als Mitte zwischen Hamburg, Berlin und Stettin durchgehen lassen. Was aber hat die geografische Verortung nun mit der Digitalisierung zu tun? Genau das möchte ich im Dreiergespräch mit Katharina Scheunemann und Christian Atzel herausbekommen. Ja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen
zum Live-Podcast von GründerMV aus Anlass des deutschlandweiten Digitaltages. Die Stadt Neubrandenburg hat uns angefragt, ob wir denn nicht irgendeinen Beitrag leisten können. Und da wir uns ja normalerweise um Gründer, Startups, Gründerinnen natürlich kümmern, haben wir vorgeschlagen, dass wir uns schwerpunktmäßig auf das Thema konzentrieren, Frauen, die im Digitalbereich irgendwie etwas gründen oder gegründet haben oder gründen wollen. Dazu eingeladen habe ich Katharina Scheunemann aus Sitow an der Müritz und Christian Atzel aus Neubrandenburg, der als Unternehmensberater zurzeit, aber das kann er nachher alles noch detailliert selber erzählen, die Landkreise Vorpommern, Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte in Digitalisierungsfragen berät und da Erhebungen macht, inwieweit Digitalisierung eigentlich im Alltag schon angekommen ist. Also wir werden das Ganze auch ein bisschen weiterfassen. Wir werden jetzt nicht nur über Gründerinnen reden, aber das werden wir auf jeden Fall natürlich auch anhand der Personen, die ich dazu gebeten habe, eingeladen habe, darauf zu sprechen kommen. Ich fange mal mit Katharina Scheunemann an. Vielleicht können Sie sich ganz kurz mal vorstellen, so 3-4 Fakten aus Ihrem Leben. Sie sind Mecklenburgerin?
Ich bin Mecklenburgerin, gebürtig Schwerinerin, bin dann aus privaten Gründen nach Berlin und war auch im Ausland unterwegs während des Studiums, nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre, Logistik und Umwelt waren so meine Schwerpunkte und das hat sich eigentlich immer weiter fortgesetzt, auch in meinem beruflichen Leben. Auch beim Bitkom-Verband war ich, das ist der Bundesverband für IT. Da war ich für verschiedene Themen zuständig. Und als wir dann mit der Familie entschieden haben, so Berlin war jetzt mal auch eine gute Zeit, aber jetzt mit der Familie würden wir gerne woanders hinziehen, hat es mich doch schon zurückgezogen wieder ins Heimatland. Dann aber nicht nach Schwerin, sondern das war dann ein Kompromiss mit meinem Mann, der Ur-Berliner ist. Wir ziehen an die Müritz und ja,
gab's so sind wir da hingezogen. Gab es einen ganz konkreten Anlass, sich an der Müritz als Gründerin niederzulassen?
Nicht konkret als Gründerin, das war eher so, die Gründung war am Anfang tatsächlich eine Notlösung, weil wir festgestellt haben, wenn wir diesen Weg gehen, aufs Land zu ziehen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, ja, wir brauchen auf jeden Fall eine adäquate Arbeitsstätte und die gibt es für das, was ich da machen wollte, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Und dann habe ich halt verschiedene Sachen mir angeguckt, auch tatsächlich über mehrere Jahre. Und gesehen, dass es eine Branche gibt, die offenbar ganz gut in der Entwicklung ist. Und das war damals die Gesundheitsbranche, die mich fasziniert hat und gedacht, naja gut, dann gehe ich in diesen Bereich und habe da mich auch professionalisiert nochmal. Und dann gab es ja so einige Unwegsamkeiten, wie zum Beispiel riesiger Landkreis und wie sind die Fahrtstrecken für Coaching und Personal Training. Und dann kam Corona mit Berufsverbot und so weiter. So dass ich dann dachte, okay, dann gehe ich wieder zurück. Schuster, bleib bei deinem Leisten und dann mache ich wieder das, was ich ursprünglich gemacht habe, nämlich aus der Wirtschaft kommt, Räume schaffen oder Projekte machen, die für alle gut sind und was bewegen. Genau. Also das war eher aus der Not heraus, was zu finden.
Mhm. Sie hatten schon erwähnt, Familie, also Sie sind auch Mutter und Ihr Ehemann ist jetzt nicht mit an die Müritz quasi berufstätig gekommen, sondern arbeitet weiter als digitaler Nomade oder?
Nee. Das digitale Nomadentum ist leider noch nicht komplett bei uns eingereist. Wir haben tatsächlich dann das klassische Modell Montag bis Freitag damals noch woanders. Und das war vorher aber bei beiden schon. Also ich und er hatten immer schon Jobs, die ziemlich viel mit Reisen verbunden waren zum Ende hin. Bis wir uns dann dagegen entschieden haben, gesagt, ja, es reicht, wenn einer reist, wenn man eine Familie hat. Und er ist dann tatsächlich noch in Berlin bzw. Potsdam und dank der Corona-Krise jetzt auch dann Dreier-Zweier-Modell mhm. in der Woche da oder auch nicht da.
Und Sie haben das Glück, da werden wir nachher noch im Detail drauf kommen, dass Sie sozusagen strategisch an einem Ort im Großkreis Mecklenburgische Seenplatte, der ja der flächenmäßig größte Landkreis Deutschlands ist, so groß wie das Saarland oder größer als das Saarland, dass Sie da einen strategisch günstigen Ort gefunden haben mit Sito. Weil Autobahn vor der Tür, so ungefähr im Dreieck zwischen Berlin, Hamburg und Stettin irgendwie. Also ziemlich gut gewählt, der Wohnort und der Arbeitsort.
Genau, also ursprünglich hatten wir natürlich uns für den Ort entschieden, weil das so ein bisschen die Perle an der Müritz ist. Sito Dorf direkt mit Hafen und Badestelle und das, was man so braucht in der Familie. Und dann ist mir ganz schnell aufgefallen, dass Sito, also nur 2 Kilometer entfernt als Gemeindeschwerpunkt, direkt an einem Knotenpunkt liegt an der Bundesstraße zwischen Warenmeichow und Röbel. Und man fährt immer dran vorbei, wenn man zur Autobahn will oder von Meiche kommt oder Röbel kommt, zum Bahnhof möchte nach Waren. Also es ist immer ein Pulsieren dort, obwohl es eigentlich nur ein Dorf ist. Und dann kam natürlich noch hinzu, als ich festgestellt habe, okay, da gibt es so ein Dreiergespann. Das Dreiergespann gibt es aber auch, wenn man es ein bisschen größer auszoomt sozusagen und sich anschaut zwischen Hamburg, Berlin, Rostock, dann gibt es ja theoretisch sogar Stettin, wenn man sich das nochmal weiter rechts anguckt, von der Landkarte her. Ja, das ist ja perfekt. Also das war eigentlich auch so ein bisschen der Auslöser, warum wir gesagt hätten, ja gut, in der Mitte von allen Freunden, die Hamburg, Berlin sind, Familie ein bisschen noch in Rostock und Schwerin. So. Also das war so ein bisschen der Auslöser dafür. Und dann war es sehr, sehr naheliegend, als so ein bisschen wirtschaftlich denken natürlich auch, was kann man jetzt tun? Was kann man auch nutzen dafür?
Gut, Herr Atzel, können Sie sich kurz, wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen gemacht zu einem sehr speziellen Thema damals, so Resilienz. Das war so am Ende vom Lockdown irgendwie mit Corona und Sie haben ein Buch geschrieben über Wirtschaft und Wirtschaftskapitäne und wie die sich mit der entsprechenden Widerstandsfähigkeit ausstatten können. Heute habe ich sie aber eingeladen, weil sie sich im Auftrag des der beiden Landkreise, die ich schon erwähnte, also auch des Großkreises Mecklenburgische Seenplatte, mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Also vielleicht 3-4 Sätze zur Person und dann können Sie gleich Medias in Res zu dem Projekt, was Sie im Augenblick betreuen.
Alles klar. Also mein Name ist Christian Atzel, ich bin Neubrandenburger. Ich bin also klassisch mittlerweile so Change-Berater, also einer, der Veränderungsprozesse anschiebt und begleitet und mitbetreut. Und natürlich vorwiegend in unserem schönen Bundesland, damit auch natürlich in den Großkreisen, in denen wir uns momentan bewegen. Und das bietet gleich den Übergang zu dem Projekt, was die beiden Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte als Partner ins Leben gerufen haben, beziehungsweise wozu sie eigentlich ausgezeichnet worden sind, nämlich für ein Smart City Projekt, beziehungsweise in dem Zusammenhang eigentlich eher Smart Region Projekt, welches sich 26 mehr Zukunft sehen nennt, in dem man sich gerade in der aktuellen Strategiephase befindet und wo ich eben in der Projektleitung sitze, um das dementsprechend voranzubekommen, damit man in der Folge dann in der Umsetzungsphase bis 2026 unter der Prämisse Leben, Wohnen, Arbeiten tatsächlich auch dann alles, was dazugehört, auf die Straße bringen kann. Das, die große Vision, die über diesem Projekt schwebt, ist im gewissen Sinne, dass man es jedem Bürger, man möchte jedem Bürger es ermöglichen, in den beiden Landkreisen, in diesen Flächenlandkreisen, wir sprechen ja hier von 10.000 Quadratkilometer Fläche, also wirklich insofern auch ein Sonderling in diesem Projekt, weil so ein großes Flächengebiet gibt es in dem Projekt Smart City, Smart Region nicht. Aber auch nur mit knapp 500.000 Einwohnern, also viel Fläche, wenig Menschen, möchte man es trotzdem von visionär gedacht hinbekommen, dass man jedem Bürger die Möglichkeit einräumt, innerhalb von 26 Minuten versus 26 Kilometern in ein nächstgrößeres Cluster kommen kann, um tatsächlich noch physisch einen Arzt zu besuchen oder eine Sporteinrichtung oder wenn man sogar noch will, eine Bibliothek zu besuchen. Und dann darüber hinaus weiteren 26 Minuten beziehungsweise 26 Kilometern seinen Wissenstransfer zum Beispiel an eine Universität oder Hochschule eben auch tatsächlich physisch noch besuchen kann. Das ist so die große Vision. Wir wissen alle, Visionen wird man nie erreichen. Das heißt also, man versucht bestmöglichst an diese Vision heranzukommen, sonst ist sie einfach nicht groß genug gedacht. Aber um Ziele davon abzuleiten und um zu gucken, wie lässt sich das im Rahmen von Digitalisierung so optimieren, dass einfach gewisse Aspekte, die vielleicht physisch nicht so abzubilden sind, digital zu machen, das ist eigentlich die große Aufgabe in diesem Projekt. Und das heißt, wir müssen natürlich neben den der Generation Alpha, die so jetzt in die Schule eintaucht, bis hin zu der Kriegsgeneration auch alle Generationen mitnehmen und auch die Gesellschaft dementsprechend abbilden. Das sind Dinge, die halt mitgedacht werden müssen.
Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch einen Beitrag gefunden vor ein paar Tagen. Es ist jetzt ein bisschen provokant, gebe ich zu, aber das ist ja Aufgabe des Journalismus, glaube ich, auch ein bisschen. Die gesetzlichen Vorgaben für den barrierefreien Zugang zu Internetangeboten von Behörden sollten schon 2019 eigentlich gegeben sein. Und da hat es jetzt quasi eine Untersuchung gegeben. Und da hat man festgestellt, dass von 1.900 geprüften Websites in Deutschland erfüllt keine die Kriterien, die eigentlich schon 2019 erfüllt sein sollten. Also es geht darum, Leute, die vor allen Dingen irgendein Handicap haben, eine Sehschwäche oder total blind sind, die nicht gut hören können, natürlich auch ältere Menschen, den Zugang zumindest zu den Seiten von den Behörden zu verschaffen. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren war das schon mal ein Thema bei mir. Da war ich in Schleswig-Holstein bei einem offiziellen Internetportal und da sollten wir das schon, das war also noch weit vor 2019, quasi einrichten, dass man zum Beispiel die Website vorgelesen bekommen kann. Und wenn ich jetzt also aktuell von letzter Woche lese, 1.900 Seiten in Deutschland, die gar nicht barrierefrei sind, das ist natürlich sehr ernüchternd, finde ich. Herzl, wie ist aus Ihrer Sicht der aktuelle Stand der Digitalisierung? Ich meine, wir haben jetzt bei den Schulen während Corona gesehen, dass Digitalunterricht nach wie vor ein großes Fremdwort für viele Lehrer und auch Schüler geblieben ist. Und wenn ich so an Ämter denke, also mehr als einen Termin bei der Meldestelle oder bei der Kfz-Zulassung beim Landkreis zu machen, viel mehr Digitalisierung fällt mir da im Augenblick nicht ein. Also ich habe mal vor 2-3 Jahren, als ich den neuen Personalausweis, der auch digital verwendbar ist, bekommen habe, quasi, weil ich es ohnehin brauchte, mir eine Geburtsurkunde von meinem Sohn vom Amt kommen lassen. Die ist dann aber am Ende auch mit der Post gekommen. Also ich konnte die beantragen digital mit dem Personalausweis, aber das war's dann schon. Irgendwelche richtigen Anträge zu stellen oder eben eine Kfz-Ummeldung von zu Hause aus zu machen, von Situ aus zu machen in Neubrandenburg oder in Bahn, das ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik, ja.
Naja, also sagen wir mal, es ist ein sehr breites Feld, was Sie aufgerissen haben, aber ich will gleich mal zu den ersten Aspekt anreißen, was Sie gesagt haben mit der Barrierefreiheit. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da gibt es durchaus hier und da immer mal Diskussionen, denen ich schon insoweit entgegnen muss, dass ich sage, die Hardware heutzutage stellt das klar sicher. Das heißt, ich kann mir sowohl aufgrund meines Laptops oder meines Endgeräts, was ich nutze, mir den Text, den ich markiere, vorlesen lassen. Ich kann wählen, ob mir eine Frauenstimme oder Männerstimme das vorlesen soll, welche Geschwindigkeiten. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt der Bedingung ist, dass es eine Webseite bedienen muss, weil die Hardware, wie gesagt, dazu vorhanden ist. Da kann man diskutieren, das ist auf einem sehr hohen Niveau, ist vielleicht noch zusätzlich wünschenswert, aber ich glaube, alle Menschen mit Handicap kennen dann auch diese Einrichtungen und diese Möglichkeiten, das zu nutzen. Der zweite Punkt, dass natürlich Verwaltungsdienstleistungen digitaler werden oder wünschenswerterweise, das müssen wir natürlich auch ganz klar erkennen, aufgrund unserer unterschiedlichen Generationen. Ab Generation Y mit den Digital Natives ist natürlich der Umgang mit dieser Welt eine völlig andere als mit der Generation X, der ich jetzt zum Beispiel angehöre mit Baujahr 65 bis 79 und natürlich den Älteren, den Babyboomern, die also sozusagen noch früher geboren worden sind, die als sogenannte Digital Immigrants, also sozusagen als Immigranten in diese Zeit hineingewachsen sind und das erstmal lernen mussten. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz klar dazu sagen. Wir sind ja alles Menschen. Das heißt, wir bewegen uns immer sehr gerne in der Komfortzone. Das bedeutet auch sehr stark, wie verändere ich meine Einstellung, mein Mindset dazu. Und wenn wir jetzt in die Richtung denken, was ich mir bei der Verwaltung wünsche, ist es natürlich genauso, wie Sie auch sagen. Ich wünsche mir natürlich genauso, dass ich mein Kennzeichen oder einen Personalausweis digital bestellen kann, um das mal so auf den Punkt zu bringen, ohne dass ich die Verwaltungsräumlichkeiten betreten möchte. Jetzt ist im Rahmen des OZGs, des Online-Zugangsgesetzes, sind die Verwaltungseinrichtungen bis zum Jahresende sowieso schon auf einer Messlatte, wo sie gewisse Dienstleistungen sicherstellen müssen. Aber da geht es dann auch nicht nur darum, unter dem Gesichtspunkt, dass wir irgendeine Webseite neu aufstellen, damit ich als Bürger jetzt irgendwo kurz mal was beantragen kann und hinten raus läuft aber in der Verwaltung dann wieder der Mensch analog mit den Papieren los und geht den gesamten Prozess durch, sondern es geht schon natürlich darum, dass wir es so, wie wir es kennen, im Rahmen des Online-Bankings tatsächlich unseren gesamten Prozess anstoßen, unsere dementsprechenden Unterlagen hochladen, den Prozess weiterverfolgen, das transparent dementsprechend nachvollziehbar hinbekommen. Das ist natürlich ein Umbruch, der aufgrund der vielfältigen unterschiedlichen Softwarevorgaben oder Entwicklungen in unserem Land natürlich sehr kompliziert ist, aber der natürlich auch zum Beispiel in diesem Projekt 26 mehr Zukunft sehen mitgedacht wird. Und da muss man schon sagen, dass die Verwaltungen auf einem sehr, sehr guten Weg sind und auch sehr, sehr stark beschleunigt sind. Also das ist noch nicht so, dass man sich vielleicht zum Jahreswechsel so wünscht, dass ich meinen Personalausweis schon so stellen kann und auch das Kennzeichen sicherlich noch nicht. Aber wir haben auch im Rahmen von Mecklenburg-Vorpommern mit IGO eine Institution, die zum Beispiel ganz konkret bei diesem Kennzeichen-Thema dran ist, wo ich also heutzutage schon, weil mein Personalausweis digital ist und so weiter, gewisse Sachen angestoßen werden können und wo es dann natürlich schon darauf hinausläuft, dass ich mein Kennzeichen tatsächlich direkt dann zugeschickt bekomme über einen ganz normal klassischen Lieferdienst und dass ich diesen Prozess dann nicht mehr anstoßen muss. Also das ist jetzt nicht mehr so weit weg und das wird natürlich schon auch in dem Zusammenhang mit angestoßen. Und das, was Sie noch mit der Schule gesagt haben, wenn ich jetzt mal nur unser Flächengebiet der beiden Landkreise anschaue, da muss man auch schon im gewissen Sinne vielleicht verteidigend für die Verwaltung klar sagen, die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte, wie auch die Stadt Neubrandenburg, haben vor Corona, also so 2017 muss das in etwa gewesen sein, eine Institution ins Leben gerufen wie die IKT Ost, wo man sich schon auch klar gemacht hat, wenn wir gebündelt als Partner auftreten, dann kriegen wir eine schnellere Beschleunigung gerade in dem Rahmen der Digitalisierung hin. Und natürlich hat dann diese Organisation, die IKT Ost, im Rahmen von Corona Stresstests gehabt, um das mal auf den Punkt zu bringen, war in erster Linie ausgerichtet auf diesen Schultransfer. Aber durch diesen Stresstest hat man eben sehr, sehr viel gelernt und auch schon sehr viel mit den Schulen hinbekommen. Und wenn Sie sagen, naja, das läuft mit den Lehrern vielleicht noch nicht so, also ich glaube, bei den Schülern brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil die sind digital so unterwegs, dass sie den Lehrern was vormachen. Und dann sind wir wieder bei den Lehrern, ja okay, welcher Generation gehören die an, wie bin ich digital affin? Und wir wissen leider halt auch alle aus der Psychologie, wir lernen halt immer meistens erst durch Schmerzen. Und ich glaube, in Corona hat das jeder irgendwie durchgemacht. Und jetzt, wenn wir so im Nachhinein auf diese Corona-Zeit schauen, sagen wir, das war vielleicht ja doch ganz gut, weil wir viele Sachen jetzt gerne adaptieren und halt mitnutzen.
Ich muss jetzt mal eine Lanze fürs Finanzamt brechen, weil die sind, glaube ich, was Digitalisierung angeht, schon ziemlich weit vorne. Also ich habe im letzten Jahr meine gesamten Steuergeschichten digital gemacht, von meinem Rechner von zu Hause aus. Ich bin nicht einmal hingelaufen, ich musste keinen Brief irgendwie verschicken und das ging auch alles fix und schnell. Und ich komme jetzt gleich zu Ihnen. Ich wollte mich jetzt nämlich zu der Gründung hinkommen und eigentlich wissen, und da können Sie, glaube ich, dann wahrscheinlich gleich mit einem Beispiel kommen, welche Erfahrung konnten Sie denn mit den harten und weichen Faktoren der Digitalisierung in unserer Region als Gründerin machen?
Ich würde jetzt gerne gerade noch ganz viel zu dem, was eben gerade gesagt wurde, sagen. Also harte und weiche Faktoren. Also harte Faktoren definieren wir ja immer mit, es muss ein Equipment oder irgendein Breitband oder ein Netz da sein. Daran scheitern wir ja schon mal, ne? Also ich habe gerade mit meiner Mitarbeiterin gesprochen, die sitzt in einem ganz kleinen Dorf und die hatte 24 Stunden gestern kein Netz. Das ist das eine, aber vielleicht ganz kurz auch zum Finanzamt oder generell Verwaltungsstrukturen, Schulstrukturen. Wir sind zum Beispiel, da haben wir noch gar nicht über Gründung nachgedacht, von Berlin hierher gezogen und haben gedacht, dass die ganzen Finanzamtpapiere online oder über irgendeinen Server in die Mecklenburgische Seenplatte transferiert werden. Dem war nicht so, sondern wir mussten dann nach einem halben Jahr versuchen, die Ordner herzukriegen und haben dann quasi Papierform, riesige Packen Ordner von Berlin her transportiert. So viel zum Thema Hardware. Und vielleicht noch ein Beispiel dann direkt aus der Gründung. Ich habe vor kurzem versucht, Berufsgenossenschaft-Anmeldung zu machen, was auch nicht so ganz einfach ist, weil mein Modell ist ein Mixmodell. Theoretisch müsste man jetzt mehrere Berufsgenossenschaften anschreiben. Und als ich gesagt habe, na, das ist ja, wir fangen jetzt erstmal an und dann werde ich das da anmelden. Und dann habe ich gesagt, welche Seite würden Sie denn da vorschlagen? Also welchen direkten Zugang haben Sie denn da? Also wirklich O-Ton. Wir kommen jetzt gerade aus einer Sitzung, aus einer Teamsitzung und wir haben die Anweisung bekommen, bitte nichts mehr online und auch nicht E-Mail, weil wir haben ja vor 2-3 Jahren haben wir ja outgesourced an einen Drucker und da geht alles schief. Wir müssen jetzt alles per Post von den Antragstellenden bekommen. Das heißt, ich fülle jetzt quasi andersrum. Ich ziehe mir jetzt das Formular aus dem Rechner, drucke es klassisch aus, fülle es aus und bringe es in die Post, damit es dort irgendwann eingescannt wird. Und wir sind im Jahre 2022 und wir sind so weit hinten an. Ich komme gerade, am Freitag war das Watercon-Festival in Kiel, da ging es um ganz andere Themen. Da haben wir darüber gesprochen, was NFTs machen, was in 5 Jahren virtuelle Welten bedeuten, die Verbindung zu das, was die Kinder bei Roblox schon machen. Nur noch eine Ergänzung, ne? Man spielt oder ist in einer virtuellen Welt unterwegs, kauft ein und 5 Minuten später, also vielleicht nicht 5 Minuten, aber einen Tag später hat man dann das Produkt vor der Tür in real. In solchen Welten bewegen wir uns eigentlich schon in ganz anderen Ländern und wir denken darüber nach, ob wir Formulare digitalisieren. Also das ist so weit hinten an, ich bin maximal frustriert. Hm. Ja.
Na, ich war jetzt gerade in Dänemark im Urlaub vor ein paar Wochen und während hier die Meldungen sich überstürzen, dass man in diversen Supermärkten nicht mehr mit EC-Karte bezahlen kann, konnte ich auf Bornholm beim Bäcker mit dem Handy bezahlen. Also nicht mit einer, also nicht mit irgendeiner Bank-App oder so, sondern ich habe da einen Code gescannt, einen QR-Code gescannt, habe die Summe eingegeben, also weiß ich nicht, 10 Kronen und dann hat der Bäcker das gehabt. Das kann ich mir in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie die denen das letztendlich machen. Ich glaube, es wird dann über die Handyrechnung abgebucht. Aber Es ging auch nicht mit dem deutschen Netzbetreiber beziehungsweise mit dem deutschen Handyanbieter. Aber egal, ich konnte ansonsten alles mit einer Karte bezahlen oder mit einer Debitkarte oder mit einer Kreditkarte bezahlen. Und hier parallel dazu die Meldung, bei Aldi geht das nicht, bei Netto geht das nicht, bei denen geht das nicht. Leben wir auch in schwierigen Zeiten und das mag alles da auch mit reingespielt haben, aber ich habe wirklich manchmal echt das Gefühl, wir sind da noch ein bisschen Entwicklungsland. Jetzt müssen wir aber mal das Geheimnis lüften, sozusagen, was sie eigentlich gegründet haben oder was sie dabei sind zu gründen. Also DECK, Coworking Space Müritz, lese ich hier auf dem Flyer.
Genau, die Firma heißt MV Müritz Vital GmbH und hat sich zum Ziel gesetzt, Regionen, Unternehmen und auch einzelne Menschen zu vitalisieren, weil vital könnte man natürlich auch als Gesundheitsfaktor nehmen, also ich stärke mich in meinem Geist und in meinem Körper, aber vitalisieren bedeutet auch anpassen an veränderte Rahmenbedingungen oder Lebensbedingungen und das haben wir in sämtlichen Kontexten eigentlich, also das ganze Thema, was du auch hast, ne, im Bereich Change, also wir sind ja permanent im Veränderungsprozess. Und die Firma hat sich, oder ich habe mir zum Ziel gesetzt, mit dieser Firma das zu begleiten in Kooperation. Und dafür braucht es einen Ort, insbesondere um sich einfach zu vernetzen. Also das war wirklich mein Leidensdruck auch damals. Ich wusste nicht, an wen kann ich mich wenden, wie trifft man sich. Wenn sich Leute vernetzt haben, dann waren das immer zu Zeiten, wo ich nicht konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ja nicht sein. Also ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, einen Raum, wo immer was ist und immer was möglich ist und das möglichst in einem Knotenpunkt, also deswegen jetzt auch dann dort mit ganz viel Glück und ja, und aus dieser ehemaligen Kita, die wir jetzt da umbauen gerade, wird dann zusätzlich eben dieser Ort geschaffen als Coworking Space, was nichts anderes ist als ein Ort, an dem man sich Ressourcen teilt, also sowohl die Technik als auch den Raum und natürlich im besten Fall auch sich inspirieren lässt, um Wissen zu teilen, neue Ideen zu entwickeln und Landleben neu zu gestalten. Genau. Parallel gibt es dann natürlich noch einen Ort, wo man sich treffen kann, begegnen kann, also ein Kaffeeladenbereich, dann ein Riesengarten. Also da soll so ein bisschen was drumherum entstehen und dann sind wir sehr offen in dem, was da noch gestaltet werden kann.
Und Kinderbetreuung ist gleich nebenan, habe ich gesehen.
Genau. Ja, das war ja die ehemalige Kita und die konnten da nicht bleiben aus verschiedenen Nutzungshürden. Und dann haben die sich entschieden, bevor die da sanieren, gehen sie quasi in das Nachbargrundstück, hat die Gemeinde dann zur Verfügung gestellt und hat eine neue Kita gebaut. Und dann war quasi Leerstand.
Ja. Gab es denn in diesem Prozess, der ja noch nicht ganz abgeschlossen ist, Unterstützung aus der Wirtschaft, aus der regionalen Wirtschaft oder aus der Politik, aus dem Kreis?
Ich muss jetzt vorsichtig sein. Nein, also es war, ja, es gab ganz viel Unterstützung von denjenigen, an die ich mich direkt gewandt habe. Netzwerk Seenplatte zum Beispiel. Wirtschaftsförderung war ein bisschen schwerfällig, aber auch da hin und wieder. Vor allen Dingen dann auch in dem Moment, wo ich nach außen gegangen bin und die Kommunikation gestartet habe, gibt es jetzt von Seiten des Bundestagsabgeordneten und seinem Team die Kooperation. Die haben sich das ja auf die Fahne geschrieben, weil es eben dieser größte Landkreis Deutschlands ist, 2,5-mal so groß wie Saarland. Wie kann man das gut bespielen? Also auch dieses Thema Netz, Vernetzung im ländlichen Raum. 26 Minuten irgendwo hin und das war so ein bisschen auch deren Ansatz, um zu sagen, wir suchen uns Knotenpunkte in dieser Seenplatte und bauen da quasi Büros oder Standorte auf, um den direkten, um direkt ansprechbar zu sein für die Bewohner. Und von der Seite her gibt es immer wieder einen guten Austausch, Gemeinde, kommunale Unterstützung wäre schön, wenn es mehr wäre. Ja, genau.
Es gab ja vor schon längerer Zeit von einer Ex-Bundesministerin mal dieses geflügelte Wort von den Milchkannen, die nicht alle unbedingt WLAN haben müssen. Ich glaube, das ist inzwischen ein Anachronismus. Da hat es auch viele andere in der Politik gegeben, die das zu Recht verrissen haben. Aber ist es denn wirklich so, dass wir jetzt an beide die Frage gerichtet, an ganz vielen Ecken und Enden des Landkreises, quasi in jedem größeren Dorf, irgendwie so ein Ort zum Remote-Arbeiten brauchen und zum digitalen Arbeiten? Oder reichen zentrale Coworks oder die digitalen Innovationszentren in den Universitäts- und Hochschulstandorten? Wie ist das mit dem ländlichen Raum? Ich habe ein bisschen das Gefühl, da wird noch zu wenig drüber gesprochen. Also wie man das im ländlichen Raum wirklich realisiert, dass letztendlich an jeder Milchkanne irgendwo digitales Arbeiten möglich wird. Ich führe immer die Landwirte ins Feld, die sind ja schon viel digitaler, als das die öffentliche Wahrnehmung so abbildet. Jeder Trecker kann man mit GPS gesteuert vom Büro aus theoretisch autonom fahrend übers Feld schicken, theoretisch. Und die Kühe können SMS verschicken, wenn sie gemolken werden wollen und alles so eine Geschichten. Kann man sich ja alles angucken, auch im Müritzkreis, also im ehemaligen Müritzkreis kenne ich da zwei Ställe, zum Beispiel, die das schon seit Jahren praktizieren. Also wie ist das? Muss Zentralisierung versus Dezentralisierung? Wie kriegt man diesen Spagat eigentlich hin?
Vielleicht zwei Sätze von mir. Ja. Ich finde es immer schwierig, so einen Standard zu machen. Also ich glaube nicht, dass es gut ist und auch nicht schlau ist, wenn man ländliche Entwicklungen sich anguckt, bundesweit, und dann sagt, in Bayern macht man so und da machen wir es bitte überall so, weil das kann man nicht abbilden in Mecklenburg und in mecklenburgischen Seenplatte schon mal gar nicht. Was ich parallel auch gut fände, wenn man sich immer den Ort direkt anschaut, was wird denn da gebraucht? Und das ist aber auch volatil. Also wenn dann in der nächsten Generation da ein anderer Bedarf ist, dann bitte auch ändern. Also ich glaube, man muss da irgendwie ein bisschen in diesem Flow bleiben. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass wir uns immer wieder mehr auf zentrale Punkte fokussieren, was vielleicht gar nicht nötig ist, weil wir ja digital unterwegs sind. Wieso lässt man das nicht hybrid laufen oder man einigt sich auf noch mehr Zwischenräume? Ne? Also jetzt mit diesen 26, ich finde das ganz spannend, weil ich, als ich damals den Standort ausgewählt habe, tatsächlich überlegt habe, okay, was sind denn Pendler bereit, maximal zu fahren? Und dann habe ich für mich selber das geguckt, auch in Berlin noch oder wo, egal wo ich war. Ich habe gedacht, 25 Minuten ist okay, vielleicht 30, aber so irgendwie nicht mehr. Und das war tatsächlich auch so eine Zahl aus einer Studie heraus. Deswegen finde ich das cool, dass jetzt die 26 geworden ist. Und wenn man diesen Kreis zieht, dann muss man natürlich nicht überall das haben. Aber dann habe ich letztens mit jemandem mich unterhalten, der hat gesagt, ja, aber er richtet sich ja nur an die Autofahrer. Ich möchte aber gerne 26 Minuten mit dem Fahrrad. So, und dann haben wir wieder eine Diskussion aufgemacht. Und ja, meine drei Sätze sind um.
Also insofern denke ich, dass das Thema wird sich auch durch den Markt bereinigen. Ich meine, wenn wir jetzt uns mal als Wissensarbeiter anschauen, also wenn ich mich jetzt als Wissensarbeiter betrachte, ich brauche ein Endgerät und ansonsten kann ich von überall arbeiten. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte jetzt heute mal in ein Cowork gehen, dann suche ich mir das passende Cowork aus, weil ich mich einfach auch mal mit Branchenfremden austauschen möchte und auch deren Sichtweisen erleben möchte. Und wenn ich am Strand liegen möchte oder aus dem Café oder von sonst wo arbeiten will, dann fahre ich eben dorthin. Deswegen glaube ich, brauchen wir das sicherlich nicht. Muss man regelmäßig hier und da ein Cowork hinbauen, sondern es wird einfach der Markt sich dadurch geben, und wo die Bedarfe relativ hoch sind, wird dann irgendwo ein Unternehmen, eine Unternehmerin sein, die dann sagt, ey, das macht vielleicht Sinn, auch da was hinzubauen, und dann kann man sich erweitern, wie auch immer, dann wird das vielleicht mal ein Cowork-Netzwerk, wie auch immer. Also ich glaube, das ist durchaus, also da müssen wir nicht irgendwie von außen herangehen und sagen, wir müssen da zentrale Hotspots setzen. Mhm.
Naja, es gibt ja eine Reihe von wirklich spannenden Beispielen jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich an die Projekt B denke, auf Rügen, die beiden Gründer, die ja auch zurückgekommen sind aus Berlin, die da im Prinzip eigentlich für die Gemeinde eine Schrottimmobilie, die aber so baulich intakt war, jetzt nutzen und da Co-Living sogar anbieten. Also da geht es ja schon noch einen Schritt weiter. Also Berliner, die irgendwie 14 Tage abends surfen wollen und tagsüber im Büro arbeiten wollen, die können sich da einmieten. Oder eben auch das Rittergut Damerow. Das sind alles Sachen, die auf so persönliche Initiativen zurückgehen. Übrigens, interessanterweise, und da bin ich jetzt wieder bei unserem Kernthema eigentlich, vornehmlich von Frauen initiiert. Also Rittergut Damerow ist von einer Frau ins Leben gerufen worden, schon vor 3-4 Jahren. Das Gutshaus Bronsdorf ist von einer Frau initiiert worden und das Deck Müritz auch von einer Frau. Wie ist das jetzt wieder an beide die Frage? Sind Frauen eigentlich mutiger oder eher zaghafter beim Einsatz von digitalen Ressourcen als Männer?
Also ich weiß jetzt nicht, ja, vor allen Dingen verschwimmt da ein bisschen was, glaube ich. Also ich glaube, dass gerade diese Fälle, die sind jeweils darauf gekommen aus der Not heraus vielleicht, also vielleicht nicht unbedingt aus der Not heraus, aber ne, es hat sich ein Objekt ergeben und oder ein Bedarf ergeben und dann hat man das gemacht, weil es auch keine alternative Einnahmequelle gibt als gut ausgebildete Frau in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn man sich dann überlegt, welche Alternativen habe ich denn und was haben denn meine Kinder dann nach 31 Jahren, müssen die denn immer alle gleich weg? Oder kann man vielleicht was schaffen, was für die Zukunft auch eine Struktur gibt? Das geht mit einer digitalen Welt sicherlich einfacher nochmal. Oder wenn man halt Systeme schafft, wo Menschen auch gerne zurückkommen oder da bleiben und arbeiten so. Und das ist das eine. Und das zweite ist, mutiger im Bereich Digitalisierung, weiß ich nicht. Also mehr würde ich jetzt, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich würde meinen, wir sind generell, je nachdem, wie man geprägt ist, welcher Generation man angehört, vielleicht sind wir ein bisschen vorsichtiger in bestimmten Sachen und vielleicht auch nicht so angefixt gleich von irgendwelchen Gadgets. Also wenn ich meine drei Jungs, sag ich jetzt mal, meinen Mann und meine beiden Jungs angucke, dann rolle ich doch schon manchmal mit den Augen rein. Oh, ist das schon wieder? Braucht man das? Also ich bin sehr, sehr effizienzgesteuert. Deswegen weiß ich nicht, ob das für alle Frauen gilt, aber
Ich glaube,
ja.
da ist ein Stück mehr Lebenspraxis. Also bevor man ein digitales Werkzeug irgendwie nutzt, muss es wirklich alltagstauglich sein. Bei einer Frau ist es öfter so. Ich meine, es gibt sicher auch Männer, die da so ticken, aber das Wort Gadget hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass das ist ein typisches Männerding, ne? Dass ich eben das neueste iPhone haben muss und mit der super, 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 super Kamera, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche, sondern weil es einfach schick ist und weil es einfach dazugehört.
Also ich lade mir tatsächlich manchmal Apps runter, weil man mir sagt, mir macht das doch mal, das ist cool. Und ich nutze die nie. Das ist wie Schrott auf dem Handy. Und ich hau das dann irgendwann auch wieder weg, ja.
Ich will noch mal ein kleines bisschen wie soll ich sagen, ein Tropfen Wasser in den Wein gießen. Ich habe noch eine andere Studie auch in Vorbereitung gelesen. Da ging es darum, also Startup Monitor, Detektor, die machen so einen Report regelmäßig und die haben sich mit Frauen als Gründer, Startupper beschäftigt. Und da ist leider rausgekommen, dass Mecklenburg-Vorpommern 2020 eine super Quote hatte von 42,9% Gründerinnen. Die mussten sie aber jetzt leider 2021 korrigieren, um die Hälfte, sind noch seit 20% Gründerinnen, also nicht mal ein Viertel, weil bei der ersten Studie, es waren einfach zu wenig Daten. Also es waren wahrscheinlich fünf Startups, die sich da gemeldet haben und da waren zufällig irgendwie drei Gründerinnen dabei. So ist diese Prozentzahl zustande gekommen. Und jetzt haben sie mehr Startups insgesamt und jetzt sind wir nur noch bei 20% und liegen damit eigentlich auch im Bundesdurchschnitt, naja, sagen wir mal, am Anfang des letzten Drittels. Also hinter uns liegen noch Sachsen, Baden-Württemberg, staune ich ein bisschen, Rheinland-Pfalz, die sind also alle noch ein bisschen schlechter als wir. Und Bayern und Berlin sind die absoluten, also die haben die höchste Frauenquote bei Gründungen, bei Startups. Also wir müssen mal nochmal definieren, Startup ist also wirklich ein definiertes Startup. Innovativ, wachstumsorientiert und so weiter. Und Gründer sind für uns noch ein paar mehr Leute. Also Gründerin ist für uns eben auch jemand, der zum Beispiel Meister macht und dann irgendwie einen Handwerksbetrieb eröffnet. Die sind hier nicht mit drin in dieser Zahl, sondern hier ging es wirklich um Startups im klassischen Sinne. Also was können wir jetzt tun, beziehungsweise welche Erfahrungen haben Sie jetzt bei Ihren Erhebungen gemacht? Sie sind ja viel im Mittelstand auch unterwegs. Was fehlt vor allen Dingen vielleicht auch den Gründerinnen an Unterstützung oder an Know-how oder ich weiß es nicht.
Also wenn wir jetzt mal diese Studie dann sozusagen, diese Studienerhebung nochmal ganz kurz aufsetzen, dann ist es ja oftmals so, dass wir uns ja auch mit den Altbundesländern so richtig nicht direkt vergleichen können und sollten, weil auch hier eine andere Kulturebene natürlich war, ne? Weil hier gibt es viele Unternehmensfamilien über Generationen, wo ich natürlich hineinwachse als Kind und natürlich eine ganz andere Sichtweise habe auf Unternehmertum und das gab es einfach durch die DDR-Zeit nicht. Also insofern begann das erst vor 30 Jahren und damit kann man das, glaube ich, auch nicht immer eins zu eins sehen. Ich glaube nicht, dass man das unterscheiden kann geschlechtlicherseits, weil ich eher der Meinung bin, oder anders, man kann das vielleicht sogar von einer anderen interessanten Bewertung betrachten im Rahmen vom Recruiting. Wenn man sich mal nur die Zahlen anschaut auf Bewerbungen von ausgeschriebenen Stellen, dann ist es so, dass Frauen sich meistens erst mit, wenn sie 80% und mehr den Bedingungen, die dort ausgeschrieben sind, auf diese Stelle bewerben, weil sie sagen, okay, jetzt erfülle ich das und jetzt kann ich das auch wirklich leben und kann das voll und ganz umsetzen. Bei den Männern ist es schon so ab 50-60%, also so nach dem Motto, ich hau erstmal die Bewerbung raus und wird schon irgendwie werden und dann gehe ich da rein und den Rest kann ich mir dann schon irgendwie anlernen. Also da kommt erstmal so dieser rotzfreche, wir probieren es einfach mal aus Aspekt. Und ich glaube daher, dass es vielleicht auch deswegen auch eine unterschiedliche Bewertung gibt, um im Rahmen in die Selbstständigkeit hineinzuspringen, wie wir sie jetzt auch hier gerade in dem Zusammenhang hören. Ich glaube, Frauen bewerten viel intensiver und akribischer eine Start-up-Geschichte oder den Sprung in die Selbstständigkeit, auch mit den Folgen, was ich ja für Risiken ja auch mitnehme. Und starten dann wirklich, wenn sie sich super verhältnismäßig, also zu 80% wohlfühlen und sich das zutrauen. Und darum haben auch, wenn man sich dann auch die Studien anschaut, auch oftmals die gerade die Gründungen von Frauen den größeren Erfolg, also was zum Beispiel Insolvenzgeschichten oder sonst was in die Richtung angeht. Das heißt also, das passiert bei den Frauen weniger als bei den Männern, weil sie halt eben offenbar rotzfrech da reinspringen, ab ins kalte Wasser, was natürlich auch eine schöne Sache im Rahmen der Kreativität ist. Aber was die Stabilität oftmals angeht, glaube ich, können wir jetzt nicht unterscheiden. Frauen brauchen vielleicht mehr. Was wir natürlich gesellschaftsbedingt und aufgrund der Generation schon feststellen, ist, dass man Frauen oftmals noch nicht so richtig wahrnimmt als Unternehmerinnen oder nicht so vielleicht gleichwertig voll wie bei Männern. Aber ich glaube, das ist auch eine reine eine Wachstumsentwicklung über die Generation. Das verändert sich im Rahmen der ab Generation Y und aufwärts. Also ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Also zumindest ist das so meine Wahrnehmung.
Ja, wir haben das, letzte Woche war, glaube ich, gerade so ein Netzwerktreffen in Rostock bei Jan Pies. Und da haben wir festgestellt, es waren ja nur Frauen da, haben wir festgestellt, wir sind ein bisschen zu leise insgesamt. Und tatsächlich bei mir war das ganz ganz klar bis vor einem Jahr, ich habe keine Lust auf Social Media, ich habe keine Lust auf mich groß zu präsentieren, ich will das alles nicht, brauche ich nicht, ich mache das anders. Dass ich festgestellt habe, okay, funktioniert halt nicht in unserer lauten Welt. Und dann diesen Schritt zu gehen, ich glaube, das ist das, was auch Mut braucht. Nicht nur Mut in der Gründung, in die Gespräche gehen mit den Finanzierern, in die Gespräche gehen mit Immobilienmaklern etc. Das braucht auch Mut oder auch Geschäftspapiere, Businesspläne vorbereiten und das auch verteidigen. Sondern es braucht auch Mut, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und da haben wir jetzt durch die Digitalisierung tatsächlich einen Vorteil, meine ich, weil gerade Generation, Z-Generation ja sowieso, die das ja schon üben, permanent. Die sind ja schon die ganze Zeit online und präsent und wissen, wie man sich darstellt. Ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob das immer alles so real ist, aber zumindest können sie es schon. Also mein Patenkind aus Hamburg, die kann das schon dreimal besser als ich.
Genau. Also die berühmt-berüchtigten Influencer.
Ja, naja, ich glaube, das ist am Ende Training. Ne? Und wo hat man das sonst trainiert? Und das ist halt aber auch wieder ein Effekt auf Schule. Da wird es halt nicht trainiert oder da wird es so trainiert, wie vor 100 Jahren gesagt wurde. Und ne, da haben wir, wenn wir jetzt diesen Schlenker wieder zurückmachen, was können wir noch tun? Das ist ja noch viel mehr. Ich habe mir vorhin noch mal, als du das gesagt hast mit den Lehrern, dass die vielleicht auch in einer anderen Generation sind. Das ist ja alles miteinander verbunden. Also wenn ich mir angucke, wie die Lehrer ausgebildet werden. Und heute immer noch, oder von der Woche, oder von, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann kam jetzt die Meldung, Brandenburg, wir sind ganz stolz, dass wir einen Digitalisierungspakt für die Schulen oder Hochschulen haben. Oder ne, irgendwie in die Richtung, da habe ich gedacht, oh, dann müsste man sich schämen, sowas jetzt zu kommunizieren in der heutigen Zeit. Das sollte man ganz still und heimlich wirklich mit aller Kraft durchziehen, weil die Lehrer dringend diese Kompetenzen brauchen, keine Angst davor haben dürfen, sondern auf Augenhöhe quasi mit den Schülern sprechen müssen. Und das passiert halt nicht wirklich. Und wie soll denn ob Junge oder Mädchen, völlig wurscht, in eine Gründung kommen oder unternehmerischen Geist kriegen, sich für Digitalisierungsthemen über das Zocken hinaus interessieren, wenn sowas nicht vermittelt wird? Und das, ja, da brauchen wir dringend, so einen Ort will ich halt auch schaffen, ne, wo man sowas miteinander verbinden kann. Und man muss doch nicht nach Rostock oder nach Brandenburg oder Schwerin fahren, sondern man kann vielleicht in der Mecklenburgischen Seenplatte auch an der Müritz dann mal dahin kommen für eine Minute.
So. Gut, und wenn man jetzt das darauf aufsetzt bezüglich der Schüler mit, wenn man jetzt wirklich die junge Generation für Unternehmertum entwickeln will, dann muss man natürlich auch sagen, dass natürlich Unternehmertum auch in der Schule gelehrt werden sollte, muss, das muss nicht unbedingt ein Lehrer können. Dafür gibt es Stakeholder aus der Wirtschaft genug, die das auch machen können. Vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Ziel, dass man Schüler unbedingt darauf sensibilisiert, ihr müsst, wenn ihr rauskommt, dann mal über Selbstständigkeit nachdenken, sondern allein schon, um unternehmerische Abläufe zu verstehen, dass wenn man im Unternehmen ist, einfach vielleicht auch nachvollziehen kann, okay, warum trifft der Chef jetzt vielleicht genau diese Entscheidung, um einfach dieses Hintergrundwissen auch dann vielleicht als junger Mensch mitzunehmen und dann auch ganz anders dann halt auch im Rahmen unserer Entwicklung des Landkreises dann auch weiter zu helfen, mitzuhelfen.
Oder noch ergänzend, wenn wir das Unternehmertum ist das eine. Wir wandern in eine Welt rein, wo wir ganz viel kollaborativ arbeiten müssen, sollen, dürfen. Das wird in Teilen ja schon über Teamarbeit, Gruppenarbeit gelehrt. Aber diese Fähigkeiten, sich in andere Rollen rein zu versetzen oder welche digitalen Tools gibt es dafür? Was kann man tun damit? Also ich habe eine Frage, wie kann ich die beantworten? Wer hilft mir dabei? Ist es ein Mensch oder ist es eine Technik? So, solche Sachen, finde ich, braucht es dringend in der Umsetzung und in der Weiterbildung, weil andere Länder sind da schon und wir haben noch nicht mal darüber nachgedacht. Oder ich höre nicht, dass man darüber nachdenkt. Sicherlich wird das getan, aber die Umsetzung fehlt halt, ne?
Naja, das krasse Beispiel im Augenblick ist ja, dass die ukrainischen Schüler, die nach Deutschland gekommen sind, mit ihren Eltern teilweise von ihren Lehrern in der Ukraine unterrichtet werden, online. Und in den deutschen Schulen das ja an vielen, vor allen Dingen in den unteren Klassenbereichen, sehr schwerfällig war. Und die dann doch wieder Arbeitsblätter irgendwie per WhatsApp geschickt gekriegt haben, die sie dann auf Papier ausgefüllt haben und so eine Geschichten. Ja, also ich hoffe, dass da auch die letzten zwei Jahre Denkanstöße gegeben haben, womit ich dann auch zu dem Thema komme, Alltagstauglichkeit, das ist für mich so ein Lieblingsthema. Ich kann mich immer schwarz ärgern, wenn ich mir zum Beispiel auf Empfehlung irgendeine App runtergeladen habe, die als gut befunden habe und auch im Alltag einsetze und dann kommt irgendwann die Firma und sagt, nö, wir machen das nicht weiter, weil das ist uns zu aufwendig oder es kostet zu viel Geld oder irgendwas und dann schaffen die das wieder ab. Es gab beim Nahverkehr so eine Geschichte, die ich sehr geliebt habe, wo man in allen Nahverkehrsbereichen im Grunde genommen, so wie jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, zwar damals zu den üblichen Tarifen der einzelnen Nahverkehrsbereiche, aber mit einer App nach Bonn fahren konnte, dort an den Bus gehen konnte, sich ein Ticket lösen konnte, das bezahlen konnte und einsteigen konnte und fahren konnte und wieder ausgestiegen ist und dann wurde das Ticket zonengerecht abgewickelt. Ich habe in Berlin bis heute nicht begriffen, wann ich Zone A, B oder Zone A, B, C wählen muss. Ja, wenn ich nach Potsdam fahre, muss ich mehr bezahlen, klar. Aber da war diese App für mich total alltagstauglich. Jetzt weiß ich, wir haben nachher Anschlusstermin, Sie müssen also ganz schnell zurück nach Situ, weil Sie schon jetzt im Grunde genommen sozusagen den Alltag vorbereiten. Stimmt. Ist das so richtig interpretiert oder?
Erzählen Sie mal. Soll ich kurz darauf eingehen? Das stimmt, habe ich schon wieder fast verdrängt. Ich habe kurz 5 Minuten vor diesem Gespräch einen Anruf von meinem Sohn bekommen. Er steht vor der Tür und hat den Schlüssel vergessen. Das ist jetzt, naja, eine gute Stunde Entfernung. Und normalerweise könnte man ja mit Smart Lock sagen, komm, kannst du rein. Haben wir aber in unserem privaten Haus jetzt nicht installiert. Das wird auf jeden Fall, ich habe einen Antrag gestellt für das Coworking und Deck-Dock-Konstrukt da oben. Aber ja, genau, das sind solche Sachen. Ich wünschte mir viel, viel mehr Gadgets dann am Ende oder auch Technologien, die das Leben einfacher machen. Ja, also ich habe vorhin gerade wieder drüber nachgedacht, das treibt mich schon seit Jahren um. Das gibt es vielleicht auch schon. Ich weiß es bloß nicht. Wenn ich im Auto sitze und mein Gehirn stoppt nicht mit dem Denken, dann fällt mir irgendein Wort ein, NFTs zum Beispiel. Oh, was war denn das jetzt nochmal? Ach Mist, jetzt bräuchte ich, am liebsten würde ich dann irgendwo die Wolke sprechen. Bitte sag mir mal alle Informationen zu NFTs. Und dann wird das so düng, 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 düng runtergerattert. Und dann könnte ich mir meine Gedanken weiterspinnen. Das wäre so einer meiner Träume, die ich habe. Manchmal muss ich mich dann so an Data erinnern von Raumschiff Enterprise, der dann so alles so mit einem Blick runtergescrollt hat. Das wird uns nicht gelingen, jedenfalls nicht in der jetzigen Generation, in 100 Generationen vielleicht. Aber das wünschte ich mir als Möglichkeit, unterwegs an Wissen zu kommen.
Ich wollte eigentlich auf was anderes noch ein bisschen hinaus, nämlich auf das Thema, es gibt ja in situ wahrscheinlich eine Menge Leute, die mit Digitalisierung ganz wenig am Hut haben. Sind die denn auch sozusagen potenzielle Kunden dann vom Deck und können dort zum Beispiel sich erklären lassen, wie ich, ich habe neulich so eine Veranstaltung in Neukalen, nee, nicht Neukalen, ist egal, auch im Müritzkreis, im ehemaligen Müritzkreis, erlebt, das ist eine Seniorengruppe, die haben da einen Raum in einem Gutshaus und die treffen sich zweimal die Woche und sprechen über Alltagsdinge der Digitalisierung. Wie löse ich ein Ticket bei der Bahn? Wie kann ich ein Hotel online buchen? Wie kann ich mir Bücher in der Bibliothek ausleihen? Ist morgen, glaube ich, oder übermorgen auch noch ein Thema bei den Digitaltagen in Neubrandenburg. Wir haben hier eine super gute Bibliothek mit einer super digitalen Bibliothek. Ich nutze das schon seit mehreren Jahren sehr intensiv und ich finde das genial. Ich muss nicht mehr dahin gehen. Ich kann das Buch mir auf meinen Reader laden. Ich muss es nicht zurückgeben, weil es verfällt dann irgendwie, zerstört sich selbst die Datei, wenn die Leihzeit abgelaufen ist. Von solchen Sachen würde ich mir viel mehr wünschen. Und der gute Mann, der diesen Verein da leitet, der hat auch irgendwann dann im Interview gesagt, ja, wenn es doch jemanden gäbe, einen Gründer oder eine Gründerin, die sowas entwickelt und uns das beibringt und das so entwickelt, dass wir damit umgehen können als Senioren, das wäre doch genial. Gibt's da im Landkreis, ich wüsste jetzt niemanden, der sowas in die Richtung macht.
Also es gibt im High-Region-Projekt-Programm ein Projekt, was sich damit auseinandersetzt, gerade Senioren mitzunehmen und gespiegelt wird auch von dem Feedback, dass die auch sehr wissbegierig sind und dass auch Senioren auch dann, auch daraus lernt man anscheinend ganz gut, wie man mir mitgeteilt hat, wie Internet auch anders betrachtet werden kann, gerade zum Beispiel, wenn Cookies auftauchen, dann wird das eben sehr intensiv gelesen und nicht so mal, wie wir das so kennen, okay, da wird da drüber geklickt oder die eigene Einstellung vorgenommen oder was auch immer, man will ja Zeit sparen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass die Senioren da irgendwie anti-affin sind. Ich glaube, dass wir gerade im Flächengebiet auf diesen 10.000 Quadratkilometern, und das ist auch ein Punkt für unser Projekt, wo wir mitdenken müssen, weil zumindest in jedem, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, in jedem Dorf ein Dorfhaus existiert. Oder wenn es in situ zum Beispiel ein Cowork wäre, würde ich das jetzt einfach mal so unter diesen Deckmantel setzen, wo man durchaus aber eine Mehrfachnutzung darüber nachdenken kann und wo man sagen kann, okay, warum nehmen wir da nicht auch über den Rahmen von Digitallotsen und wenn die auch ehrenamtlich sind, vielleicht in dem jeweiligen Ort, auch zu gewissen Zeiten die Älteren mit an die Hand und zeigen denen einfach, wie funktioniert das, weil vielleicht in 5 Jahren wirst du, liebe Oma, deinem Enkel das Geld nicht mehr überweisen können, wenn du dich digital nicht auskennst und so weiter. Aber auch in die Richtung, was passiert eigentlich politisch in den jeweiligen Gemeinden, Kommunen, Dörfern? Lässt sich das nicht vielleicht auch über diese Häuser digital abbilden, damit ich einfach weiß, okay, was hat denn der Gemeinderat jetzt da entschieden oder wann steht welche Entscheidung wie an, um auch vielleicht Demokratie wieder ein bisschen mehr anfassbarer und so weiter zu machen. Denn ich glaube schon, wir merken, dass gerade immer je mehr wir uns verjüngen, ja schon auch Demokratie oder Staat eher so als Unternehmen gesehen wird. Ne? Also ein Unternehmen weiß ich, okay, da kann ich fordern, da bin ich Kunde, da muss mir das Unternehmen liefern. Staat ist aber kein Unternehmen und da gibt's halt Rechte und Pflichten und ich glaube, gerade das Thema Pflichten müssen wir irgendwie auch mal wieder ein bisschen in die Gesellschaft hineintransportieren und das lässt sich durchaus über solche demokratische Weiterbildung oder vielleicht an die Handnehmung, Handreichung in solchen Dorfgemeinschaftshäusern oder Coworks oder wo auch immer durchaus durch so ein ehrenamtliches Engagement weiterentwickeln. Also das sehe ich schon so.
Das ist wirklich ein Punkt. Also so eine Coworking Space, es gibt von Coworkland, für die ich auch im Projektteam mitarbeite, gibt es eine Studie, mit der Bertelsmann Stiftung zusammen und die haben verschiedene Modelle, gerade in ländlichen Regionen, aufgelistet, was Coworking Spaces alles sind. Unter anderem Gemeinschaftszentren oder Dorfgemeinschaftszentren. Und sowas soll sich da muss sich unbedingt entwickeln, weil was fehlt. Es fehlt so ein Ort, wo man sich austauschen kann, wo man Vernetzung betreiben kann, nicht nur für Junge und Selbstständige und Pendler, sondern eben auch für diejenigen, die da wohnen. Und das, was Sie jetzt auch sagen, wie bin ich fähig, mit neuen digitalen Elementen mich auszutauschen im Alltag oder was könnte zum Beispiel eine Gemeinde, es gibt ja verschiedene, von der Fraunhofer Institut gibt es ja verschiedene Apps auch, wie man Dorf Kommunikation betreiben kann. Ne? Also ich suche ein Rasenmäher zum Beispiel oder ich habe da einen Schrottplatz gesehen, was kann man dagegen tun? Dass wieder so ein bisschen Beteiligung kommt, also nicht nur die Pflichten, sondern auch Verantwortung für bei jungen Leuten schafft man ja vor allen Dingen, indem sie beteiligt werden und sie dann auch einmal auf einmal mitgestalten können. Das ist ja auch Staat und Demokratie. Und sowas schaffen wir nicht, indem die Gemeindeversammlung oder Gemeindevertreter bei sich um 19 Uhr sitzt und einer kommt hin und guckt mal zu. Und dann ist er aber auch aus diesem anderen Teil wieder ausgeschlossen. Und alles, was danach kommt, wird ausgehängt als Ausdruck. Und man hat keine Möglichkeit, sich da irgendwie einzubinden. Ja, das sehe ich genauso. Das ist ein wichtiger Punkt.
Gibt es, wieder an beide die Frage, irgendeine Gründung, eine Idee, eine Anwendung im Digitalbereich, die Sie sich ganz persönlich in naher oder mittlerer Zukunft unbedingt wünschen würden?
Meine habe ich ja schon gesagt.
den elektronischen Schlüssel aus der Ferne.
Nee, den gibt es ja schon. Nee, aber das mit dem Wissen, das finde ich.
Ja, okay. Cool. Ja.
Also ich würde das jetzt nicht auf eine spezielle Sache runterbrechen. Ich denke schon, also ich finde die Entwicklung, in der wir uns befinden, diese Riesenchance, diese Transformation dieser Digitalisierung super spannend, weil sie trägt zu einem wesentlichen Punkt bei. Es vereinfacht unser Leben, das heißt, es spart uns Zeit. Und wir wissen alle, Zeit ist unser höchstes Gut. Insofern glaube ich, ist das dieser tolle Hoffnungsschimmer, der sich daraus ergibt und der aber dazu beitragen muss. Und da sind wir, glaube ich, eher als Gesellschaft dann gefordert, alle mitzunehmen und alle aus der Komfortzone zu holen. Und da können wir zwar appellieren, aber das ändert jetzt noch lang nichts an den unterschiedlichen Persönlichkeiten. Der Mensch lernt, wie gesagt, meistens erst durch Schmerzen. Und insofern glaube ich, ist es einfach schon auch geschuldet, dass wir sehr viel darüber sprechen, dass wir Best-Practice-Beispiele aufzeigen, dass wir sagen, okay, auch mit kleinen Tools lässt sich tatsächlich vieles verändern und bringt mir Erleichterung. Und ich glaube, dass wenn sehr stark und aber in einer sehr hohen Breite kommuniziert wird, dass das auch ankommt und ja, eine insgesamte Entwicklung vorantreibt. Denn wir müssen uns eins nichts vormachen, wir hatten vorhin gerade die jungen Menschen, Generation Z, also ab Baujahr 95, der war Jugendlicher, so Ausgang, Richtung 2010, da gab es das iPhone, da gab es das klassische Smartphone, da gab es Internet, der kennt die digitale Welt. Und der wusste nicht, dass es vorher eine analoge Welt mit Briefen und Faxgeräten und sowas in der Richtung gab. Das kannte der nicht. Das heißt, der denkt völlig anders und das beschleunigt sich jetzt mit der Generation Alpha. Und insofern, glaube ich, sind eigentlich eher die Älteren gezwungen, wirklich auch ernsthaft drüber nachzudenken und dem Weg zu folgen. Also in dem Falle müssen einfach die Alten den Jüngeren auch mal folgen. Und das ist ja auch der Punkt, der sich ja mittlerweile auch sukzessive, und das würde ich auch den Verwaltungsorganisationen gerne an die Hand geben, dass man eben Patenschaften zwischen den Generationen bildet, in den Abteilungen, dass man einfach sagt, okay, Generation Babyboomer macht jetzt hier mit Generation Y und ja, der eine profitiert von der Erfahrung und von der Bewertung von gewissen Urteilen oder beziehungsweise Maßnahmen und der andere wird mitgenommen auf den technischen Weg und dem wird aufgezeigt, dass das eben doch nicht so schwer ist oder dass es da Möglichkeiten gibt, diese Hürden zu überwinden. Und ich glaube, wenn man einfach in diese Richtung denkt und da die Generationen miteinander koppelt, dann sollte das möglich sein, auch in unserer Region.
Am Ende, die Digitalisierung ist ja auch nur ein Schlagwort für einen Veränderungsprozess. So, und egal, welche Themen man da hat oder welches Instrument, das diesen Veränderungsprozess anstößt, in dem Fall ist es halt Technik. Und die haben wir aber schon seit 1965 eigentlich. Und das geht jetzt halt sukzessive weiter und wird immer weiter beschleunigt. Und worüber wir hier reden, sind prozessuale Veränderungen. Wir müssen uns ein bisschen anpassen, in wie ist mein Arbeitsalltag gestaltet oder im Unternehmen. Ich laufe halt nicht mehr zu Frau Schmidt rüber und bringe das Papier, sondern ich kann das auch anders machen. Und das sind ganz viele einzelne Schritte, die, wenn man, das wirst du sicherlich auch aus deiner Erfahrung haben, wenn man in so ein Unternehmen einsteigt oder auch in eine Verwaltungsstruktur und da versucht, was anzupassen, das scheitert ganz häufig einfach an Nenni, wir haben auch schon immer so gemacht und ich weiß jetzt nicht, wie das anders gehen soll. Und natürlich ist es schwer, weil plötzlich muss man anders denken und also vor allen Dingen anders denken und wenn man das nicht schafft, dann kriegt man das Handeln ja auch nicht hin. Und die jungen Generationen kommen dann aber in so einem bestehenden Unternehmen und denken ja schon anders und müssen sich dann umstellen. Also das ist echt ein Dilemma, die ich glaube, ja, alles was so Transformation anbelangt, die Digitalisierung ist im Alltag sicherlich einfacher als in der Arbeitswelt umzusetzen oder ne, um zu verändern. Ja.
Wenn wir schon mal beim Wünschen sind, wenn ich das jetzt mal nur so betrachte, wenn ich in einem Büro am Friedrich-Engels-Ring sehe oder sitze und mir so den tagsüber mal so den Verkehrsfluss ansehe. Ja, also und jetzt so nach Corona, wo man ja gesagt hat, naja, komm, Leute, jetzt New Work und wir Wissensarbeiter, wir müssen jetzt dann nicht mehr von A nach B und das ist und ich stelle aber irgendwie fest, ja, das scheint jetzt irgendwie nicht so ganz zu fruchten und dann haben wir jetzt die Energiegeschichte, das will ich da gleich in dem Zusammenhang noch mit anbringen und dann höre ich in den Interviews, wenn man dann also die Herrschaften hört an den Tankstellen, warum sie tanken müssen, ja, weil sie müssen ja zur Arbeit und sie müssen zurück und das ist alles so teuer und wo ich dann auch sage, okay, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur Handwerker sind, ja, also die wirklich tatsächlich von A nach B fahren müssen, weil dort eben das Dach gedeckt werden muss oder sonst was in der Richtung, sondern ich glaube schon, dass man dann auch mal auf den Punkt kommen kann, sagen kann, als Wissensarbeiter muss ich halt vielleicht auch mal mit meinem Chef darüber ein Gespräch führen, dass ich sage, okay, du weißt, was ich als Gehalt bekomme, tankstellentechnisch kann ich es mir jetzt großartig nicht so leisten, wir müssen vielleicht mal mehr über Homeoffice oder über Cowork-Geschichten oder was auch immer nachdenken, weil ich glaube, wenn das ganz viele machen, bringt das auch Veränderung bei den Chefs, selbst wenn die der Meinung sind, ich muss auf Kontrolle führen und ich brauche die alle kaserniert hier bei mir vor Ort, weil ich dann denke, die sind alle hochproduktiv. Ich glaube, dass es da schon nur bei diesem Umdenken mal losgeht und mal gesagt wird, okay, wie kriegen wir das vielleicht verändert? Und das sind so ganz, ganz, wirklich so ganz kleine Bausteine zu ganz, ganz vielen anderen, um vielleicht diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess in der Arbeitswelt mal loszustoßen und Coworks dann auch vielleicht als einen etwas interessanteren Baustein auch in unserem Land noch ein bisschen besser, bekannter und attraktiver beziehungsweise ja, wissenswerter zu bringen.
Ja, genau. Also ich glaube, die Arbeitsstrukturen oder auch Arbeitgeber, ne, wir haben ja gerade, ich habe gestern gerade, oder andersrum, morgen ist nochmal eine Veranstaltung Arbeitgeberattraktivität in der Mecklenburgischen Seenplatte als ein Thema. Und mit einem anderen Coworking-Space-Betreiber zusammen sind wir da in einem kleinen Pitch und haben dann auf gesagt, naja, Coworking als Benefit ist ja klar. Und das leuchtet mir natürlich total ein und ihm auch, aber um das erstmal so in die Welt rauszutragen, ne, weil es eben was komplett Neues ist. Und dann habe ich überlegt, Generation Z, was sind denn deren Bedarfe, was treibt die denn um? Und dann haben die tatsächlich ja in ihrer Wunschliste Work-Life-Balance, das eine, aber auch möglichst nicht so viel reisen, aber trotzdem im Büro und auf keinen Fall zu Hause. Und wie kriegt man denn das jetzt alles vermixt? Und wenn man diese Generation Z, gab es jetzt von M4Works irgendwie so eine Abfrage mal, die wollen auf gar keinen Fall im Homeoffice sitzen, sondern wollen möglichst im Büro sein oder mit anderen in Kontakt. Da wurde nicht gefragt, Coworking Space oder dritter Ort, weil das eben noch gar nicht da ist im Wissen. Ne? Also das ist auch immer so, ne? Statistiken und Studien entstehen, je nachdem, was man für Fragestellungen hat. Und ich denke, dass die Digitalisierung das zum einen befördern und beschleunigen wird, natürlich. Aber wenn es nicht umsetzbar ist, weil die Firmen oder Unternehmen oder Verwaltungen das nicht unterstützen, gibt keine VPN-Leitung, es gibt keine Technik, es gibt kein Glasfaser, so, dann funktioniert es ja auch schon nicht. Also wir sind ja gehandicapt mit den fehlenden Systemen und Strukturen.
Der Infrastruktur, ja.
Der Infrastruktur. Leider in Mecklenburg-Vorpommern noch mal mehr als woanders, ja. Genau. Viele Wunschkonzerte.
So, wir sind jetzt genau eine Stunde. So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Also wenn es jetzt nicht gerne noch ein Schlusswort, muss aber nicht. Also ich würde mal aus diesem Gespräch rausnehmen, es gibt viel zu gründen. Also es gibt viele Gründe, um in der Seenplatte etwas zu gründen. Gerade im Bereich der Digitalisierung ist da sehr viel rares Land, was einfach bestellt werden muss. Wir können von vielen Sachen gar nicht genug haben. Ob das jetzt der App-Entwickler ist, der für seniorentaugliche Alltagsdinge Sachen entwickelt, gibt's ja alles auch in Greifswald, gerade im medizinischen Bereich und im Pflegebereich gibt's ja da super gute Beispiele. Aber Es dauert eben immer auch sehr lange, bis es dann wirklich im Alltag angekommen ist. Und ich habe so ein bisschen Angst, gerade bei den wirklich Älteren, also 70, sage ich mal, 80 vielleicht sogar, dass die irgendwann zu digitalen Analphabeten werden in unserer Welt. Also die werden wirklich dann an vielen Stellen abgekoppelt. ich habe jetzt so ein schönes Erlebnis in der Familie gehabt. Meine Schwägerin, die also auch schon im Rentenalter ist, da habe ich einen E-Book-Reader, oder haben mir einen E-Book-Reader geschenkt und ist jetzt damit im Urlaub gefahren. Und die ist total happy, weil die hat jetzt 10 Bücher mit, die sind nur so klein und sie kann das, und sie kann sich da aus dem Urlaubsort neue Bücher aus der Bibliothek ausleihen und alles so Sachen. Das sind so Sachen, wo ich persönlich immer wieder das Gefühl habe, es geht doch voran, es passiert auch irgendwas und manchmal auch an Stellen, wo man es vielleicht gar nicht so vermutet. Also ich sag mal, Bibliotheken sind in der Vergangenheit zwar Horte des Wissens gewesen für mich immer, aber nicht unbedingt die Innovationstreiber. Also ich kann mich nur erinnern, auch in Zeitungsarchiven, wo man noch mit Mikrofisches und weiß ich nicht was rumhantiert hat, die dann irgendwann die Digitalisierung Einzug fand. Aber mittlerweile ist es, also gerade bei den öffentlichen Bibliotheken, muss ich sagen, und da ist in Brandenburg echt auch ein super Beispiel, kann sich jeder angucken, da ist so viel passiert in den letzten 2-3 Jahren. Und das sollte in anderen Lebensbereichen, sage ich mal, genauso gut funktionieren und machbar sein. Das war dann wirklich, zwar nicht mehr, gar nicht mehr unseren Körper aus unserer Wohnung rausbewegen, sondern im Gegenteil, dann an solche Orte bewegen wie Coworking Spaces oder Dorfgemeinschaftshäuser, wo wir uns dann auch mit anderen über diese Dinge austauschen und vielleicht auch mal gemeinsam Netflix einen Film streamen, weil das ist viel schöner, als wenn man zu Hause alleine auf der Couch sitzt oder sich mit anderen freut oder so eine Sachen. Das sind jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber eigentlich geht es doch um solche Dinge.
Genau. Ich glaube, jemand hat mal gesagt, Digitalisierung ist ja nur der Türöffner für das, was den Menschen wirklich ausmacht, nämlich kreative Prozesse anstoßen, auf eine schöne Art und Weise schöpferisch tätig sein und so. Das ist ja das, was nach am Ende auch, ne, was du gesagt hast, wir können alles ein bisschen besser und schneller umsetzen und gestalten, wenn es dann prozessual unterstützt wird. Und dann entsteht ganz viel Freiheit im besten Fall. So, das wäre schon schön.
Und für Mecklenburg-Vorpommern ist es wirklich auch viele Sachen, dass man überhaupt Zugang zu Dingen bekommt. Ich kann mich erinnern, während des ersten scharfen Lockdowns habe ich im Museum Barberini in Potsdam eine Führung mitgemacht, zu Hause am Fernseher. Das war alles noch technisch unvollkommen, aber es hat funktioniert. Und da war eine ganz tolle Kunstwissenschaftlerin, die da spannende Dinge erzählt hat. Und es ging auf einmal. Es gab Leute, die haben es einfach gemacht und ausprobiert und es hat funktioniert. Und vieles davon, hoffe ich, bleibt uns auch für die Zukunft erhalten, gerade jetzt im Kultur- und Bildungsbereich.
Also insofern war der Lockdown schon auch ein wichtiges Ereignis, gerade in dem Zusammenhang, weil es hilft ja nichts, wenn ich weiß, wie zum Beispiel in dem Fall Videobesprechungen, Calls funktionieren, aber mein Gegenüber eben dazu gar nicht bereit ist. Und insofern war das natürlich ein Prozess, der gesellschaftlich voll eingewirkt hat. Weil das, was vorhin noch angesprochen oder von Ihnen vorhin noch angesprochen worden ist, mit den eventuell digital Analphabeten, das ist natürlich auch ein Punkt. Wir müssen natürlich auch gesellschaftlich an den Punkt kommen, ehrenamtliches Engagement, es wird dann ohne nicht gehen. Mal unabhängig in den Familien funktioniert das durchaus, dass dann eben die Älteren mitgenommen werden mit einem E-Book-Reader und sonst was in der Richtung. Aber was ist mit denen, die eben keine Kinder mehr haben oder alleinstehend sind? Das heißt, also da müssen wir natürlich genauso um die Ecke denken und auch eben einfach Punkte finden, wo man sagt, okay, die dürfen nicht abgehängt sein, weil sonst sind sie tatsächlich irgendwann Unternehmer oder beziehungsweise im Leben, im Außenleben auch mit, allein schon bei Überweisungen und so weiter totgestellt. Also das ist ein wichtiger Punkt, der mitgedacht werden muss und der uns auch immer wieder vielleicht auch auf diesen Gedanken vom Egoismus weg in dieses gemeinschaftliche Denken bringen sollte.
Vielen, vielen Dank. Das war eine spannende Runde, hat Spaß gemacht und glaube ich auch ein bisschen Erkenntnis gebracht.
Danke.
Noch ein kurzer Werbeblock. Dann geht's los in Lito.
Ach so. Ja, wenn alles gut läuft. 2.9. ist auf jeden Fall ein offizieller Termin, den wir jetzt überall posten. Als Eröffnung und zwar richtig als Tag. Wahrscheinlich auch gemeinsam mit Coworkland. Das wird gerade eruiert, aber dann geht's los.
Wunderbar. Dann drücke ich alle Daumen und wünsche ganz viel Erfolg. Und wir kommen auf jeden Fall vorbei. Ob es nun an dem 2.9. sein wird, aber
unbedingt.
Auf jeden Fall, und werden das einfangen. Und ich mache auch noch die Gründergeschichte, die wir schon vor ein paar Wochen angefangen haben, für Gründer MV. Das gehört dazu.
Und 26 Zukunft 10 kommt auch vorbei und wünsche natürlich auch viel Erfolg.
Ja, ich stelle mir da sogar ein bisschen mehr vor. Also ich finde der Smart Region als Programm und Projekt auch total spannend, verfolgt das ja schon eine Weile. Genau, da können wir uns sowieso nochmal unterhalten.
Gerne.
Off.
Gut, dann mache ich hier mal Schluss.
Ihr hörtet gerade eine neue Episode des Starthilfe-Podcasts von Gründer MV. Wir wollten heute das Thema Frauen in digitalen Startups und außerdem ein wenig unser aller Digitalalltag im Großlandkreis MSE beackern. Gründer MV wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern und mit Mitteln der Europäischen Union unterstützt. Das Gespräch für den Live-Podcast aus Anlass des Digitaltages führte und moderierte Ralf Schipke. Unsere Intro-Musik wurde von Audiofisch Thomas Kalweit aus Rostock zur Verfügung gestellt. Die Fotos für die Shownotes stammen von Gründer MV. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts gerne und am besten direkt auf unserem Portal unter www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer, Amazon, Google Podcast oder Apple Podcast. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur sehr freuen, sondern auch unsere Arbeit enorm unterstützen. Wir sind stets daran interessiert, von euch direkt zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch aktuell so bewegen. Und solltet ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben, dann schreibt es uns unbedingt über die sozialen Netzwerke oder als Kommentar zu dieser Folge, was euch bewegt oder umtreibt.